Österreichs Judoka Michaela Poleris ist für mich die größte Gewinnerin bei Olympia bisher.
Warum denn die? Die hat auch in ihrer Gewichtsklasse bis 70 Kilo gerade mal Bronze geholt.
Ja, aber dafür gab es nicht nur 14.000 Euro Prämie von Österreichs spendablem Olympischen Komitee, sondern auch noch einen Gutschein für eine neue Schüssel. Ein Klo gab es geschenkt.
Aber eine olle Keramikschüssel, die gibt's im Baumarkt doch jetzt schon für 30 Euro. Die könnte ich auch noch drauflegen.
Ja, du und Olympia, das sind ein bisschen Unterschiede, denn Poleris, die hat ein richtiges Hightech-Klo bekommen mit eingebauter BD-Funktion für etwas mehr als 3.500 Euro.
Ein Luxusklo, man könnte auch sagen, eine Prämie für den Allerwertesten. Nur Bronze, aber trotzdem Thron. Also ihr sei es natürlich gegönnt. Ob unsere deutschen Goldmedaillengewinner von heute auch sowas Tolles kriegen, wissen wir nicht.
Ihr kriegt auf jeden Fall jetzt im Flair der Ringe von uns unsere ganz objektive Olympia-Tageszusammenfassung auf die Ohren mit meiner Wenigkeit Moritz Wollert, dem Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Natürlich objektiv alles eingeschätzt, aber subjektiv ausgewählt. Ich glaube, das wolltest du sagen, oder?
Absolut, vielen Dank.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Und wo wir gerade bei Prämien sind, Italiens Boxerin Angela Carini bekommt trotz Niederlage gegen Imane Khelif jetzt eine Goldprämie von satten 100.000 Dollar.
Ja, davon könnte man sich so einige Möbel zulegen. Ja. Gezahlt wird das Ganze von Boxweltverband IBA, seines Zeichens von der IOC suspendiert. IBA-Präsident Umar Kremlev sagte dazu: Ich konnte mir ihre Tränen nicht ansehen. Ich bin nicht gleichgültig in solchen Situationen. Ich kann versichern, dass wir jede Boxerin schützen werden. Ich verstehe nicht, warum sie das Frauenboxen töten. Ausschließlich geeignete Athletinnen sollten der Sicherheit wegen im Ring gegeneinander antreten.
Oh, ist klar, was er damit gemeint hat. Den Skandal haben wir euch ja schon berichtet, aber das ist doch von Kremlev jetzt auch wieder eine klare Provokation gegen das IOC, auch ja stellvertretend für natürlich seinen Verband, seinen skandalumwehten Verband IBA, quasi die Rache für die Suspendierung wegen Korruption und für die Kritik am WM-Ausschluss von Khelifi vor 2 Jahren wegen angeblich nicht bestandenem Gender-Test, bei dem sich die IBA oder IBA ja nach wie vor weigert, Einzelheiten über das Testverfahren preiszugeben und mal ein bisschen Transparenz da reinzubringen.
Ja, und was man nicht vergessen darf, der gute Herr Kremlev ist Russe und damit natürlich nicht ganz voreingenommen in dieser ganzen Geschichte. Die Russen stecken ja derzeit auch aufgrund verschiedenster Themen mit dem IOC im Clinch.
Ganz genau. Und da wird er sicherlich auch schön in Putins Propaganda ein bisschen mit eingebettet werden. Und dieser Mann, dieser Kremlev, der hatte 2022 ja auch den ukrainischen Verband aus der IBA ausgeschlossen, auch mit eher fadenscheinigen Begründungen. Und in Russland ist man definitiv nicht glücklich, dass man jetzt ja nur ein paar unter neutraler Flagge startende AthletInnen schicken durfte.
Aber zuschauen tut man natürlich trotzdem, damit man ordentlich Kritik üben kann und die eine oder andere Spitze in Richtung des Westens schießen kann.
Das Thema des Tages.
Werden wir mal wieder sportlich. Der DOSB hat am Samstag vor dem Medaillenregen, den es ja heute gab, Zwischenbilanz der ersten Olympiawoche gezogen.
Ja, und diese Bilanz fiel gemischt aus. Es gab nur wenige Medaillen insgesamt. 2 Gold, 3 Silber, 2 Bronze. Wie gesagt, vor den heutigen Entscheidungen. Es gab aber viele Top-Platzierungen. 4 vierte, 9 fünfte Plätze und insgesamt 35 Platzierungen zwischen Rang 4 und 8 bis Freitagabend. Der DOSB sagt dazu, er performe auf internationalem Spitzenniveau.
Ja, kann man das wirklich so sagen? Sind das Spitzenleistungen oder ist das unterm Strich doch zu wenig? Ich habe ein bisschen geschimpft, aber wie siehst du das? Wie würdest du es einschätzen?
Ich finde so eine Aussage auch schwierig. Das ist sicherlich richtig. Am Ende alle Athleten, die bei Olympia sind, haben absolutes Top-Niveau. Aber wenn man sich die Historie anguckt und die Ansprüche auch vieler Sportarten und Mannschaften, dann bleibt unterm Strich doch eigentlich nur zu sagen, dass das ein bisschen wenig ist, ne?
Ja, es ist natürlich auf dem Papier ein bisschen wenig, wenn man dann aber mal guckt, dass ja viele Medaillen auch nur knapp verpasst wurden, weil eben Nuancen dann entscheidend sind. Da muss man auch sagen, ja, Sport ist jetzt nicht so planbar, dass manches dann wirklich definitiv passiert. Klar, eine Fußballmeisterschaft von Bayern München, die ist jetzt bei 99,9% normalerweise, war in der letzten Saison dann aber auch nicht der Fall, weil eben doch noch irgendwas dazwischen kam. Wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, Windsurferin Theresa Steinlein, super gefahren, aber dann die falsche Seite gewählt, um ins Ziel zu kommen, und dann wurde sie auf der anderen Seite der Regattabahn dann überholt. Sie hatte Erfahrungswerte angegeben, die eben in den letzten Jahren sagten, nimm die rechte Seite, da fährst du durch. War dann aber die Linke, wo dann heute die Bedingungen besser waren. Also da kann man dann auch irgendwo nichts machen. Und manchmal ist es Willkür von Punktrichtern oder Schiedsrichtern, die den Ausschlag geben, ob Medaille oder nicht. Zum Beispiel jetzt am Samstag im Judo Igor Wandke, der verlor dabei das entscheidende Duell durch drei harte und fragwürdige Verwarnungen. Und dann gab es eben kein Bronze für Deutschland, sondern nur die Blechmedaille. Also von daher, alles ist nicht planbar und dann ist so ein vierter Platz doch auch durchaus was wert. Also Weltklasse schon, aber ich gebe dir trotzdem recht. Es könnte bei einigen natürlich auch noch ein bisschen mehr sein, weil es gibt ja auch Schwimmer zum Beispiel, Florian Wellbrock, die eigentlich viel mehr drauf haben, aber im richtigen Moment das nicht abrufen können.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, deine Argumentation ist absolut richtig, dass man oft nah dran ist, aber genauso nah dran ist man ja auch dann dementsprechend als Vierter, Fünfter, Sechster an den Plätzen 7, 8, 9. Mhm. Und die Konkurrenz schläft in keinster Weise. Man sieht zum Beispiel die Effekte bei gewissen Nationen, die Olympia ausgerichtet haben. Wir denken an Großbritannien, die ein großes Sportförderprogramm für 2012 aufgelegt hatten. Die sind also jetzt vorne mit dabei im Medaillenspiegel. Viele asiatische Länder sind gut. Bei allem dabei sein ist alles Charakter der Spiele und den einzelnen Schicksalen, die da drin sind. Als Deutscher Olympischer Sportbund muss man sich in meinen Augen auf jeden Fall Gedanken machen, wie man sich die Zukunft vorstellt. Wobei es ja auch situativ, wir denken mal an die Mannschaften zum Beispiel, da haben wir eine sehr positive Entwicklung. Mhm. Ja, wir haben sehr, sehr starke Handballer, Basketballer, performen super, Frauen und Männer. Die Fußballerin heute weitergekommen. Volleyball, ein absoluter Gewinnersport bei diesen Spielen. Ist man gerade auf einem ziemlich guten Weg, ne? Aber was gerade so viele dieser klassischen Olympiasportarten, auch die bei den Deutschen traditionell gut waren, da liegt vielleicht doch ein bisschen mehr im Argen, als man sich das jetzt mit so einer Aussage, wir performen auf internationalem Spitzenniveau, eingestehen möchte.
Ja, gerade im Rudern zum Beispiel ist zwar einiges passiert, aber eben auch einiges in die falsche Richtung, wo früher Medaillen purzelten ohne Ende, ist jetzt nichts mehr da. Ist natürlich auch schwierig zu vergleichen, wenn man jetzt zum Beispiel mit 1996 oder mit 92 vergleicht, wo ja dann Deutschland auch noch sehr profitiert hat vom ehemaligen Spitzenförderprogramm des DDR-Sports mit allem, was dazugehörte. Nicht nur positive Dinge, die da zum Tragen kamen, aber da performte man natürlich noch wirklich auf ganz oberem Niveau. Da war man unter den Top 4 im Medaillenspiegel. Das sind natürlich Effekte, die mittlerweile dann auch verpufft sind, weil viel dann vielleicht noch 10 Jahre überdauert hat, dass viele dann noch 10 Jahre davon profitiert haben, was sie in der Jugend eben mitgekriegt haben, aber dann eben aufgehört haben, und die nachkamen, kamen dann ins westdeutsche oder ins bundesdeutsche Förderprogramm, was ja wieder ganz anders aufgebaut war und offensichtlich gerade diesen Fokus auf Spitzenleistung dann einfach auch nicht hatte.
Ja, das ist ja auch eine teilweise sehr polemische Debatte, die jetzt angeschoben wird von zum Beispiel Fabian Hambüchen. Wir kennen diese ganzen Geschichten über die Bundesjugendspiele und wie wir hier in Deutschland Leistung verstehen und oder auch nicht mehr verstehen. Das wird sicherlich, wenn sich dieser Trend so fortsetzt, wird das in Zukunft auf den Tisch kommen. Ne? Aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, es ist eine reine Momentaufnahme. Ja. Zwei Drittel der Entscheidungen kommen noch. Und alleine heute hat ja gezeigt, dass es auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen kann.
Und da gucken wir jetzt mal drauf.
Die Gewinner des Tages.
Und da kommen wir natürlich zuerst mal zum Einerruder Oliver Zeitler. Der hat jetzt endlich dieses ersehnte Olympiagold gewonnen.
Ja, er hat das bittere Halbfinale aus von Tokio überwunden und hat also heute eine absolute Machtdemonstration abgeliefert. Konkurrenz chancenlos und ja, krönt damit seine absolut beeindruckende Karriere.
Kann man wirklich so sagen. Die Karriere, die ja noch gar nicht so alt ist. 2016 erst Ruderer geworden. Vorher war er Schwimmer, hatte da aber die Quali für Rio verpasst und dann hat er umgeschult. Und da hat's gleich geklappt. Also das Boot, das Einerboot und Zeitler, das war ein Match made in heaven. Gleich geklappt, 3 WM-Titel, ein EM-Titel, dann der Rückschlag von Tokio. Aber da ist er mit Entschlossenheit, mit Eifer und Wille gegen angegangen. Und jetzt hat's geklappt.
Ja, das erste Einer-Olympiasieger seit 1992, damals Thomas Lange erfolgreich und half damit unter anderem auch, also Zeitler, die Zielvorgabe des Deutschen Ruderverbands zu erfüllen.
92, war Isabel Wirth da eigentlich auch schon dabei? Also gefühlt ja, ne?
Bestimmt.
Gefühlt war die immer da mit ihren Pferden damals und die hat jetzt ja auch wieder zugeschlagen. Isabel Wirth und die deutsche Dressur-Equipe für Wirth schon das dritte Gold in Folge und insgesamt die 8. Goldmedaille bei Olympischen Spielen. 5-mal Silber, 8-mal Gold. Damit steht sie an der Spitze der ewigen deutschen Bestenliste vor Kanutin Birgit Fischer. Die hat nur eine silberne weniger.
Ja, für Jessica von Bredow-Werndl ist es das dritte Gold. Es war aber eine richtig spannende Entscheidung. Debütant Frederik Wandres hatte heute nicht seinen besten Tag erwischt. Zwischenzeitlich lag das Team sogar nur auf Platz 3.
Ja, aber die erfahrenen Damen haben es dann wieder rausgerissen und sich dann am Ende knapp die Goldmedaille gesichert vor Dänemark und Großbritannien. Und dann müssen wir zum Zehnkampf kommen. Da war ja Gold nach dem ersten Tag eigentlich auch schon fast gebucht auf Leo Neugebauer. Der ist am Ende Silbermedaillengewinner geworden. Wie müssen wir das einschätzen? Silber gewonnen oder Gold verloren? Was würdest du sagen?
Wenn man ihn nach dem finalen Lauf gesehen hat, auf jeden Fall Silber gewonnen, weil er freute sich schon, reckte beide Arme in den Himmel, Stück weit Erleichterung sicherlich auch dabei. Ja, andererseits war er natürlich als absoluter Top-Favorit ins Rennen gegangen. Auch starke Leistungen in den USA am College. Mhm. Und der Anfang des Wettbewerbs lief ja auch wie geschnitten Brot. Ne?
Mhm, absolut.
Und von daher so kurz vorm Ziel dann vielleicht doch nur Zweiter zu werden. Das wird er uns am besten erzählen.
Ich denke auch,
dass wie er das einordnet.
Sind wir gespannt auf seine Reaktion, wie er es dann auch verarbeitet hat. Aber der erste Tag lief wirklich sauber. Beim zweiten dann so ein paar, ja, ist er nicht an die persönlichen Bestleistungen rangekommen. Und das ist natürlich was du in so einem olympischen Finale machen musst, um eine Chance zu haben, dann auch ganz oben zu stehen, weil die Konkurrenz ja einfach auch da ist. Und wenn die Konkurrenz, wie zum Beispiel der Norweger Markus Roth, 7 persönliche Bestleistungen im Rahmen eines Zehnkampfes aufstellt, ja, dann hat der Gold auch absolut verdient. Und dann hat er diese Bestleistung aber auch wirklich zur, wie sagt der Franzose, à la Bonheur, zur richtigen Stunde dann abgerufen. Das ist mega. 7 Bestleistungen, stell dir das mal vor.
Ja, Wahnsinn. Ganz, ganz stark. Manchmal ist es einfach ist einer einfach einen kleinen Tick besser.
Ja, ne? Und das kommt eben auch noch bei dieser Bewertung dazu, dass es eben die Tagesform dann manchmal auch macht und die dann bei der Konkurrenz vielleicht ein bisschen besser ist als bei den Deutschen. Und dann ist es am Ende auch eben so, dass eine Medaille oder eben die ganz große Medaille dann nicht zustande kommt, weil die Konkurrenz da auch irgendwo noch so ein bisschen stört. Gucken wir auf die 3x3-Mädels. Die greifen nach einer Medaille, weil die Konkurrenz da offensichtlich gar nicht so richtig stört. Sieben Spiele gespielt, 6 gewonnen in der Vorrunde und jetzt stehen sie im Halbfinale.
Ja, sensationell. Hat keiner so wirklich mit gerechnet, außer die 4 Mädels selber wahrscheinlich. Sie sind das einzige Team in der Vorrunde, das nur eine Niederlage kassierte. Und damit können sie sich jetzt die Playoffs auf dem Weg ins Halbfinale sparen.
Ja, und dabei hatten sie sich erst in letzter Sekunde überhaupt für Paris qualifiziert. Deshalb hat mit denen auch nicht so wirklich mit so einer Leistung jemand gerechnet. Jetzt sind sie aber schon die Ersten ins Halbfinale und können sich jetzt einen Tag Pause gönnen. Für sie geht's dann erst am Montag mit dem Halbfinale weiter. Also können sie morgen noch ein bisschen von der Medaille träumen.
Ja, weiter geht's auch für die deutschen Fußballerinnen. Und ich glaube, da kriegt heute Abend vor allen Ann-Kathrin Berger im Deutschen Haus die ein oder andere Apfelschorle ausgegeben.
Ja, aber auch nur eine Apfelschorle, weil die haben den 3-Tages-Spiel-Rhythmus. Da sind wir alles andere wahrscheinlich zu lang in den Knochen. Aber die Torhüterin hat's entschieden im Grunde. Zweimal hat sie im Elfmeterschießen des Viertelfinals gegen Kanada gehalten. Und dann den entscheidenden Elfmeter, auch noch saucool, zum Halbfinaleinzug selbst verwandelt. Das muss man auch erstmal machen. Ach ja, und ähnlich cool auch der US-Kugelstoßer Ryan Crouser. Der ist jetzt der erste Kugelstoßer, der 3-mal in Folge Olympiasieger geworden ist.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, für mich die Enttäuschung des Tages heute. Ich mag nicht gerne Medienkritik anstellen, aber ich mach's heute mal, weil mich die Textbildschere beim ZDF bei den Ruderrennen vor allen Dingen mit deutscher Beteiligung ziemlich gestört hat. Ganz egal, wer gerade im Bild war. Im Kommentar ging's dann nur um die Deutschen und beim Achter wurde zusätzlich noch künstlich versucht, Spannung zu erzeugen. Man sah im Fernsehbild, der Deutschlandachter hat den riesigen Rückstand. Das sah schon nach mindestens 2 Längen aus. Aber laut Kommentator war zu dem Zeitpunkt, obwohl kaum noch was zu fahren war, Bronze noch absolut drin. Also für mich war das ein bisschen viel deutsche Brille. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht am heutigen Tag?
Ja, ich saß ganz frohen Mutes vor dem Fernseher und dachte, ich schaue mir das 100-Meter-Finale der Frauen an. Eines der Premium-Events überhaupt in der Leichtathletik. Und dann musste ich doch schnell vom Öffentlich-Rechtlichen zu Eurosport wieder rüberschalten, weil da kam's, auf der einen Seite kam's gar nicht und beim anderen immerhin im Splitscreen. Immerhin, ja, natürlich, wir können alle in die Mediathek uns reinwählen und es laden und rum und hin und her. Aber das finde ich schon für eine umfassende Berichterstattung, so leid es mir tut, ziemlich, ziemlich schwach. Wenn ich da früher dran denke, da hat man den ganzen Tag, wenn ein 100-Meter-Finale war abends, dann hat man den ganzen Tag so ein Buzz gespürt, so eine Aufregung, so ein Kribbeln und es war eine Erwartungshaltung da, egal ob Deutsche dabei waren oder nicht. Das sind mit die Highlights-Events der Spiele und die dann nicht mal drauf zu haben. Und dann auch noch so ein, verpasst man so ein tolles Finale für Julien Alfred aus St. Lucia. Erfolg für ein ganz, ganz kleines Land, so ein absolut historisches Ereignis. Das haben nur 188.000 Einwohner, ja, und dann gewinnt sie hier das 100-Meter-Rennen. Das ist doch eine echte Geschichte und ja, die haben andere erzählt oder wir haben sie nur hinterher erzählt bekommen, aber das ist natürlich alles nicht dasselbe.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, leider. Das war etwas traurig heute. Ich hoffe, da gibt's Besserung dann in den nächsten Tagen. Florian Wellbrock müssen wir noch erwähnen als Enttäuschung, hat wahrscheinlich mittlerweile den Kontakt zur Weltspitze jetzt endgültig verloren, so sah es zumindest aus.
Ja, leider kann man nichts anderes sagen heute. In Tokio noch Gold und Bronze eingefahren. Aber seitdem schwimmt er meistens hinterher. Hier in Paris über 800 Meter im Vorlauf raus und auf seiner Lieblingsstrecke 1500 Meter komplett eingebrochen auf 600 Meter.
Ja, am Ende 14. geworden, das, und vor allem mit der schlechtesten Zeit seit 2 Jahren, da hatte er dann kurz vorher mal eine Corona-Infektion gehabt und da war er die bisher schlechteste geschwommen. Ja, und jetzt diese 14. Position, die er da im 1500 Meter Lauf eigentlich seine Hausstrecke hatte, das war schon sehr enttäuschend. Zumal er im Training, wie alle sagen, unheimlich stark war, das eben nur im Wettkampf nicht abrufen konnte. Und die Gründe dafür, ja, die kennt er auch nicht, die kennt auch seinen Trainer nicht. Also da ist man im deutschen Team ziemlich ratlos, was mit Welbrock los ist. Wir hoffen, dass er bis Freitag dann noch eine Antwort findet. Dann geht's nämlich für ihn in die Seine, 10 Kilometer Freiwasser, eigentlich auch eine Disziplin, die er mag. Wollen wir mal hoffen, dass es dann in der Dreckbrühe dann für ihn ein bisschen sauberer läuft.
Ja, da drücken wir die Daumen. Daumen drücken für Laura Ludwig und Luisa Lippmann braucht man leider nicht mehr. Die beiden Damen im Beachvolleyball haben von ihren 3 Spielen nicht eines gewinnen können und sind ohne Satzgewinn sogar rausgeflogen. Ja, haben leider nie wirklich konstant ins Spiel gefunden, hatten große Probleme beim Zuspiel teilweise und bei der Abstimmung. Sehr, sehr schade, weil ja die Beachvolleyball-Kulisse am Fuße des Eiffelturms ja unheimlich beeindruckend war. Und das wäre natürlich toll gewesen, da einen emotionalen deutschen Siegeszug vielleicht zu sehen. Ne?
Ja, aber der ging zumindest von den beiden nicht aus. Und das ist vor allen Dingen auch für Laura Ludwig ein bitterer möglicher Olympia-Abschied. Die Olympiasiegerin von 2016 weiß jetzt noch nicht genau, ob sie wirklich aufhören wird, ob sie noch weiterspielen will. Sie hat es noch nicht entschieden. Die EM 2024, die will sie aber auf jeden Fall noch absolvieren. Aber ob sie nochmal das Unternehmen Olympia angeht, obwohl dann wäre sie auch schon über 40 in Los Angeles, da ist wirklich fraglich, ob sie das sich mit 2 Kindern dann tatsächlich noch zumuten will. Vor allen Dingen, man muss ja gucken, ob es dann auch leistungstechnisch reicht, so wie jetzt bei den Olympischen Spielen in Paris, dann eher nicht.
Die Feel-Good-Story des Tages.
Dann kommen wir nochmal zu einer positiven Geschichte des Tages mit ein wenig, ja, nicht unbedingt nur reinem sportlichen Bezug, obwohl es eine Olympiasiegerin betrifft. Chinas Badmintonspielerin Huang Jiaqiong wird den 3. August wahrscheinlich nie vergessen, denn an dem gewann sie zunächst das Mixturnier mit ihrem Landsmann Sheng Siwei, bekam dann die Goldmedaille umgehängt und dann kriegte sie noch was, angesteckt.
Ja, nach der Medaillenzeremonie kam ihr Freund Liu Yuchen auf sie zu, kramte nervös in seiner Hosentasche, fiel plötzlich vorher auf die Knie und machte ihr noch in der Halle einen Heiratsantrag.
Ja, und sie hat...
Und hat sie angenommen?
Ja, sie hat völlig überrascht, überrascht natürlich, nicht überraschend, dann auch Ja gesagt. Und ich meine, einen passenderen Ort für eine Verlobung kann es ja eigentlich fast nicht geben. Die Badmintonhalle in Paris heißt nämlich La Chapelle Arena, also Chapelle, Kapelle. Und Paris ist die Stadt der Liebe, das wissen wir alle. Von daher, das passte doch wirklich hervorragend zusammen.
Und darauf freuen wir uns heute.
Auf insgesamt 20 Entscheidungen und, du hast sie vorhin schon erwähnt, die deutschen Mannschaftssportarten.
So sieht's aus. Die Handballer wollen um 17.15 Uhr gegen das punktgleiche Slowenien den Gruppensieg und eine gute Ausgangsposition fürs Viertelfinale festmachen.
Und die Hockeyern, die spielen ihr Viertelfinale gegen Argentinien ab 20 Uhr und die Basketballerinnen, die spielen ihr letztes Gruppenspiel ab 17.15 Uhr gegen die USA. Ist jetzt erstmal auf dem Papier eine fast unlösbare Aufgabe, aber muss ja auch nicht unbedingt siegreich bestritten werden. Viertelfinalquali ist ja schon geschafft.
Dann haben wir noch ein absolutes Traumfinale im Herrentennis. Den Spanier Carlos Alcaraz spielt gegen Novak Djokovic, einen der All-Time-Greats. Für beide geht es um 12 Uhr um olympisches Gold. Ganz besonders natürlich für Djokovic, der eher im Herbst seiner Karriere angekommen ist. Und ja, diesen Titel in seiner Sammlung noch nicht vorweisen kann.
Nee, da ist noch ein Plätzchen in seiner Vitrine frei und das würde er dann natürlich ab 12 Uhr gerne füllen. Ich denke mal so 14.30 Uhr oder so, da könnte man dann schon mal reingucken, dann könnte vielleicht dann auch eine Entscheidung schon gefallen sein, aber am besten gleich komplett gucken. Das kann wirklich tolles Spiel werden. Einer der Höhepunkte des Tages, aber den Höhepunkt der olympischen Dressurwettbewerbe, den gibt's ja auch noch. Zwei deutsche Reiterinnen mit Chancen auf Einzeledelmetall mit der Mannschaft haben sie es schon geschafft. Jetzt wollen sie es einzeln nochmal schaffen. Top-Favoritin natürlich Jessica von Bredow-Werndl mit Dallera und Isabel Werth auf Wendy hat ebenfalls Chancen auf eine Medaille. Und wer es da schafft, das erfahrt ihr dann natürlich spätestens im Flair der Ringe morgen Abend wieder nach Olympiaschluss sozusagen im Podcatcher eurer Wahl. Bleibt uns nur noch zu sagen, gute Nacht und bis dahin, ne? Au revoir.
Au revoir, wir freuen uns. Österreichs Judoka Michaela Poleris ist für mich die größte Gewinnerin bei Olympia bisher.
Warum denn die? Die hat doch in ihrer Gewichtsklasse bis 70 Kilo gerade mal Bronze geholt.
Ja, ja, aber dafür gab es nicht nur 14.000 Euro Prämie von Österreichs spendablem Olympischen Komitee, sondern auch noch einen Gutschein für eine neue Schüssel. Ein Klo gab es geschenkt.
Aber eine olle Keramikschüssel, die gibt's im Baumarkt doch jetzt schon für 30 Euro. Die könnte ich auch noch drauflegen.
Ja, du und Olympia, das sind ein bisschen Unterschiede, denn Poleris, die hat ein richtiges Hightech Klo bekommen mit eingebauter BD-Funktion für etwas mehr als 3.500 Euro.
Luxusklo, man könnte auch sagen, eine Prämie für den Allerwertesten. Nur Bronze, aber trotzdem Thron. Also ihr sei es natürlich gegönnt. Ob unsere deutschen Goldmedaillengewinner von heute auch sowas Tolles kriegen, wissen wir nicht.
Ihr kriegt auf jeden Fall jetzt im Flair der Ringe von uns unsere ganz objektive Olympia-Tageszusammenfassung auf die Ohren mit meiner Wenigkeit Moritz Wollert, dem Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Natürlich objektiv alles eingeschätzt, aber subjektiv ausgewählt. Ich glaube, das wolltest du sagen, oder?
Absolut, vielen Dank.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.